Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur Katrin von Plotnitz im Gespräch mit Michaela Wunderle. Katrin von Plotnitz, seit 1997 sind Sie ehrenamtliche Stadträtin und damit ein Mitglied des Frankfurter Magistrats, also der Frankfurter Stadtregierung. In dem Magistrat sitzen insgesamt 14 Ehrenamtliche. Sie sind die einzige Politikerin der Grünen, die dort vertreten ist. Ich muss Ihnen jetzt zunächst eine Frage stellen, die meine politische Unkenntnis in der Richtung verrät. Wie wird man eigentlich ehrenamtlicher Stadtrat oder Stadträtin? Wer hat Sie ernannt oder gewählt?
Formal wird man von den jeweiligen Fraktionen vorgeschlagen und dann entsprechend gewählt, und zwar im Parlament.
Also in der Stadtverordnetenversammlung.
In der Stadtverordnetenversammlung.
Der Magistrat hat 7 hauptamtliche Stadträte oder Rätinnen. Die haben alle ihre Dezernate, also für Verkehr, Bildung, Integration und so weiter, definierte Aufgabenbereiche. Die 14 Ehrenamtlichen dagegen haben solche definierten Zuständigkeiten nicht. Welche Aufgaben haben Sie denn und wer hat sie festgelegt?
Man könnte sagen, also das erfinden die jeweiligen Ehrenamtlichen eigentlich selber. Formal haben die ehrenamtlichen Magistratsmitglieder den gleichen Status. Sie sind stimmberechtigt. Und die Aufgabenbereiche sind sozusagen nicht von einem Amt festgelegt, sondern man muss schon zugeben, bewegen sich eher so auf der Ebene der symbolischen Politik. Man kann sich natürlich, und das habe ich auch getan, Bereiche suchen, die einem politisch wichtig erscheinen, wo man sich kompetent fühlt und wo man sich auch einbringt. Das ist bei mir Kulturpolitik, das ist Bildungspolitik, Frauenpolitik. Ich kann zuarbeiten den Hauptamtlichen. Aber ich bin auch, also ich persönlich jetzt, das macht mir auch viel Freude, bin auch zuständig für die ganzen Ehrungen, die die Stadt ja vergibt. Es gibt die Goethe-Plakette, es gibt die Ehrenplakette, es gibt die Bürgerplakette. Und das sind Auszeichnungen, die die Stadt Frankfurt verleiht an ganz bestimmte Personen, die sich eben ausgezeichnet haben in ihren Bereichen. Und dazu gibt es etwa Kommissionen, die dann Vorschläge entweder selber einbringen oder eingebrachte Vorschläge diskutieren. Und da bin ich jetzt auch schon seit 13 Jahren tätig. Und das ist eine ganz wichtige Ebene, weil natürlich da auch Politik gemacht wird.
Wer war denn der Letzte oder die letzte Glückliche, die geehrt wurde?
Frau Waltraud Beck hat die Bürgerplakette erhalten für ihr Engagement im Stadtteil Höchst. Und zwar hat sie sich davor ausgezeichnet, dass sie seit 30 Jahren zum Beispiel aufarbeitet die Geschichte der Juden in Höchst. Sie setzt sich ein für den Platz vor der ehemaligen jüdischen Synagoge in Höchst. Sie macht aber auch noch unendlich viele andere ehrenamtliche Tätigkeiten in Seniorenarbeit und. Und das ist auch insofern wichtig, gerade diese Bürgerplakette. Auf dieser Ebene engagieren sich unheimlich viele Frauen. Und das sind so Frauen, die muss man regelrecht dazu überreden, dass sie sich da auch mal für loben lassen, dass sie sozusagen wirklich formal geehrt werden. Also das ist zum Beispiel eine wichtige Aufgabe.
Schreiben Sie Ihre Reden selber?
Ja, ich schreibe meine Reden selber. Ich mache das eigentlich auch gerne, weil sonst, wenn es irgend geht, ich ja auch einen Bezug haben will zu dem, was ich da vortrage. Das ist so eine Geschichte, die macht diese Aufgabe so ein bisschen mühselig, weil das sind ganz unterschiedliche Bereiche, wo man sich dann zu äußert, auch bei Begrüßungen, etwa im Kaisersaal. Da ich natürlich kein Büro habe, die recherchieren und das mir vorformulieren, nimmt das relativ viel Zeit weg. Also insofern ist diese ehrenamtliche Tätigkeit eigentlich ganz schön aufwendig, ja.
Was hat Sie denn eigentlich dann so an diesem Amt gereizt? Damals, als Sie 1997 ehrenamtliche Stadträtin wurden, da waren Sie ja noch an der Schule tätig. Sie sind von Haus aus Lehrerin, hatten also ohnehin schon viel zu tun. Und nun hören wir, Sie haben kein Büro, Sie schreiben die Reden selber, Sie müssen sich selbst zuarbeiten, Akten durcharbeiten und so weiter. Also
ich bin nun so ein Geschöpf der 68er-Generation. Man ist einfach politisch sozialisiert, auch durch mein Elternhaus. Und es gab so eine Situation, wo man sich irgendwie immer wieder fand, dass man sagt, ja, man müsste mal und die Stadt muss mal. Und man hatte so eine Haltung, so ein bisschen stammtischmäßig, so mäkelig. Und ich dachte, also wenn dir irgendwas nicht passt, so in der Stadtgesellschaft oder an Entwicklungen in der Stadt ganz konkret, dann muss man irgendwie sich einmischen. Also sonst komme ich in so eine Situation, dass ich da so ältlich vor mich hin meckere. Und da habe ich mich nicht wohlgefühlt und sagte, es gibt ja nun schließlich ein Stadtparlament, es gibt eine Stadtregierung. Und lag das eigentlich nahe. Es gab die Grünen noch nicht sehr lange, aber das war eigentlich der Ort, wo ich mich dann so politisch wiedergefunden habe. Ich habe dann dort auch in vielen Arbeitsgemeinschaften gearbeitet. Ja, das ist auch dann zunehmend spannend geworden zu sehen, wie so eine Stadt funktioniert, auch auf so einer formalen Ebene.
Was muss eine Frau oder auch ein Mann in ihrem Amt, in dieser Position eigentlich unbedingt beherrschen?
Man muss neugierig sein auf Menschen, man muss auch Interesse haben, neugierig sein auf Menschen, muss sprechen können. Toll ist, wenn man Jurist ist, das bin ich nicht.
Warum ist das wichtig?
Naja, nun, weil man als Ehrenamtlicher natürlich auch die ganzen Magistratsunterlagen, Berichte, Anträge, Abrechnungen durcharbeitet. Alle 14 Tage ist Magistratssitzung, wo man also einen ganzen Stapel von Vorlagen bekommt, die Ämter ausgearbeitet haben. Und ich arbeite die auch durch, so gut ich kann. Aber wenn es dann an Bauabrechnungen geht oder an Berichte des Revisionsamts, dann komme ich natürlich als Nichtjuristin so ein bisschen an meine Grenzen. Aber im engeren Sinne ist, glaube ich, wichtig, dass man kommunikativ ist, dass man einfach auf Menschen zugehen kann und sich grundsätzlich für die Belange so einer ganz unterschiedlichen, facettierten Stadtgesellschaft interessiert.
Könnte man auch fragen, was Sie nicht tun sollten?
Wenn man im Magistrat ist, ja, das ist eine andere Aufgabe als etwa im Stadtparlament. Der Magistrat ist ein Kollegialorgan. Man kann sich dort vor Ort nicht streiten. Also die Auseinandersetzung, der politische Wettbewerb oder Streit, also Wettbewerb ist besser, der findet sozusagen nicht innerhalb des Magistrats statt. Da sind auch schon Menschen gewesen, denen das dann irgendwie gegen die das nicht mochten. Also die sind dann so, die haben einfach irgendwie gemerkt, das geht hier nicht und das ist nicht die Art und Weise, wie ich politisch arbeiten will. Also das ist, glaube ich, sicherlich wichtig zu wissen.
Aber Sie fühlen sich da wohl?
Ja, ich finde die Art und Weise, wie dort politische unterschiedliche Positionen verhandelt werden, sehr angenehm, weil das sozusagen kollegial zugeht.
Also Kompromissbereitschaft ist zum Beispiel auch wichtig.
Ist sicherlich wichtig, dass man da einfach schaut, was ist jetzt möglich, was ist nicht möglich. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht in dem internen Kreis. Es gibt natürlich Koalitionsrunden, wo die Hauptamtlichen beieinander sitzen. Da bin ich nicht dabei.
Ihr Betätigungsfeld ist jetzt also schon seit langen Jahren die Kommunalpolitik auf der Ebene der Entscheidung im Magistrat, der Diskussion und Entscheidung und auf der Ebene der symbolischen Politik. Was hat sich denn eigentlich verändert in den Jahren, in denen Sie da mitmischen?
Lebensgeschichtlich hat sich das so gezeigt, dass man im Magistrat war unter ganz unterschiedlichen politischen Koalitionen oder Bedingungen. Ich habe angefangen, nachdem Rot-Grün nicht mehr existierte. Das war dann ein sogenanntes, ja, so eine Art große Koalition. Und jetzt ist natürlich spannend, jetzt eine regelrechte schwarz-grüne Koalition, wo die Grünen natürlich eine ganz andere Aufgabe haben. Und das hat auch immer wieder Rückwirkung für das, was dann ich als ehrenamtliche Stadträtin für eine Funktion habe.
Können Sie das konkretisieren?
Naja, zum Beispiel geht es einfach darum, ich habe die gleiche Stimmrecht wie die Hauptamtlichen, wenn man nicht sehr zahlreich vertreten ist, dann ist es natürlich unheimlich wichtig, dass man auch als Ehrenamtliche dort immer präsent ist und mit abstimmen kann, ganz einfach. Jetzt, wo wir mit 4 Hauptamtlichen und 2 Ehrenamtlichen da vertreten sind, ist natürlich die Rolle von der Ehrenamtlichen lange nicht so wichtig wie in den unter anderen Konstellationen. Sagen wir mal, was das Abstimmungsverhalten angeht. Auf der symbolischen Ebene spielt man da eine ganz wichtige Rolle. Dann muss man eben sozusagen die Regierungsparteien vertreten. Also insofern spiegelt sich in dem, was man tut als ehrenamtlich, auch jeweils die politischen Konstellationen wider.
Ja, Katrin von Plotnitz, bevor wir darüber sprechen, wofür Sie sich neben Ihrer Tätigkeit als ehrenamtliche Stadträtin noch engagieren, machen wir eine Pause für die Musik, die Sie mitgebracht haben. Das ist Händel. L'allegro, ja. Il penseroso, il moderato, der Heitere, der Nachdenkliche und der Gemäßigte.
Gemäßigte, genau. Das Stück, was mir daraus besonders gut gefällt, ist sozusagen ein besonders gelungene Eloge an die Aufklärung sozusagen. Ich fühle mich so ein bisschen als ein Kind der Aufklärung und einerseits wird dort beschworen, die sinnliche Freude an der Aufklärung. Gleichzeitig ist es auch ein wunderschönes Englisch. Und ich bin ja in meinem ersten Leben auch Englischlehrerin gewesen und liebe dieses Englisch. Das ist ein Text von Milton.
Wie heißt er denn?
As steals the morn upon the night and melts the shades away. Also genauso wie der Morgen die Nacht hinwegtreibt und die Schatten vertreibt, so löst die Vernunft die Wolken des Aberglaubens auf.
Sie hörten ein Stück von Georg Friedrich Händel, Wunschmusik von Katrin von Plotnitz, ehrenamtliche Stadträtin im Frankfurter Magistrat, heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur im Gespräch mit Michaela Wunderle. Katrin von Plotnitz, Sie sind eine echte Frankfurterin, das gibt es in Frankfurt ja gar nicht so häufig. Sie sind hier geboren, Sie haben hier studiert, Germanistik und Anglistik, Sie haben Ihre Examina hier abgelegt und 30 Jahre lang unterrichtet. 1969 haben Sie Ihren Vorbereitungsdienst fürs Lehramt begonnen, also haben begonnen zu arbeiten. Aber das berühmte und auch berüchtigte Jahr 68 haben Sie aber noch als Studentin erlebt. Welchen Einfluss hatte das denn auf Ihr Selbstverständnis als Lehrerin?
68, also die Studentenbewegung, hatte so eine Seite, die wichtig war. Und zwar hat man wieder entdeckt und in vielen Raubdrucken dann auch wieder publiziert, die ganze reformpädagogische Literatur und Strömung, die sozusagen vor dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland ja sehr führend vertreten war, also so Namen wie Carnitz, Bernstein, sind heftig diskutiert worden. Und das war so eine Veranlassung, dass mir das Lust gemacht hat, sozusagen in der Schule zu arbeiten, weil über diese Diskussion auf einmal Schule natürlich auch ein Ort wurde, wo man glaubte, gesellschaftliche Veränderungen umsetzen zu können. Und in der Tat waren, da darf man nicht vergessen, diese Zeit zwischen 68 und sagen wir mal Anfang der 70er Jahre ja hierzulande eine Zeit, wo Bildungspolitik eine ganz wichtige Rolle spielte, also ganz oben auf der politischen Agenda war und es geschahen ja auch ganz, ganz viele grundlegende Veränderungen, Reformen im Schulbereich. Also zum Beispiel hat man vergessen, dass eigentlich erst 1970 flächendeckend die Kodikation eingeführt wurde oder aber das Kurssystem eingeführt wurde. Also eine ganze
in der Oberstufe.
In der Oberstufe der Gymnasien. Und sodass also an den Schulen eine große Aufbruchsstimmung herrschte und auch viele junge Leute an die Schulen gegangen sind, die Lust hatten auf Veränderungen. Und das hat natürlich für mich auch eine große Rolle gespielt, dass man einerseits dieses Handwerk des Lehrens sich angeeignet hat, aber gleichzeitig lief so parallel dazu ganz lebendige Diskussionen mit anderen, die auch diese Ausbildung machte. Also es war eine ganz große Lust auf Veränderung im pädagogischen Denken und Arbeiten.
In welcher Hinsicht?
Zum Beispiel, was die Unterrichtsmethoden anging, wie das Verhältnis zu den Schülern. Es war ein Prozess, der sich absetzte, sagen wir mal, von der Paukschule, die so nach dem Krieg geherrscht hat, die ich so erlebt hatte. Also es gab einfach Diskussionen weg vom Frontalunterricht hin zum Gruppenunterricht. Ich habe sozusagen mitten in dem Tumult Examen gemacht, als ich bei den Germanisten damals mein germanistisches Staatsexamen machen wurde, war gerade das Seminar besetzt. Und dieser Professor, der mich prüfte, musste sich da irgendwie durch die Gänge kämpfen. Das war irgendwie auch alles sehr ein bisschen romantisch und im Nachhinein auch ein bisschen unernst. Man kann das immer nur so verstehen vor diesem sehr verharzten und engen Lebensgefühl der 50er Jahre, dieser restaurativen 50er und Anfang 60er Jahre, die ich so erlebt habe, in der ich sozusagen groß geworden war. Und dieser große Furor und diese Emphase, dass man glaubte, man kann da nicht irgendwie diskutieren, sondern man muss da einfach loslegen.
Sie haben an der Helmholtz-Schule unterrichtet. Das ist ein altes, traditionsreiches Gymnasium im Frankfurter Osten. Berühmte Schüler sind Wolfgang Abendroth, der Politologe und Rechtswissenschaftler, und auch Rudi Arndt, der spätere OB. Und heute werden Sie auch als eine der bekannten und berühmten Lehrerinnen geführt. Ich habe es im Internet gesehen, die dort unterrichtet haben. Aber jetzt zurück noch in die 70er Jahre, da ist ja sehr viel gestreikt worden und der Unterricht wurde boykottiert. Es gab sogar Polizeieinsätze in der Schule. War das auch für Sie als einer jungen, aufgeschlossenen, reformorientierten Lehrerin, war das nicht auch ein bisschen schwierig?
Ja, es war einfach schwierig, weil ich natürlich auch sah, dass das so den Schulfrieden aufs Erheblichste außer Kraft setzte und ich natürlich grundsätzlich auch ein Interesse hatte, dass ich einen guten Unterricht mache und dass meine Schülerinnen und Schüler auch was lernen. Und man hat halt viel Zeit damit zugebracht, dann mit ihnen das diskursiv auch zu lösen. Also so, wenn Jugendliche mit solchen gesellschaftlichen Fragestellungen an einem rankam, dass man auf die einging. Und das war ein Prinzip, was wichtig war. Also man hat lernen müssen, dass das nicht alles richtig gut ist, sondern man musste sozusagen auch lernen in seinem Selbstverständlich als Lehrerin, dass ich ein Stück weit auch erwachsen mich ihnen gegenüber verhalten muss und einfach sagen muss, das geht jetzt nicht, jetzt schreiben wir die Arbeit.
Neben Ihrer Tätigkeit als Lehrerin haben Sie sich auch für kritische Koedukation engagiert am Pädagogischen Institut in Frankfurt und Sie waren auch zeitweilig am Hessischen Institut für Bildungsplanung und Bildungsforschung tätig. Ich möchte jetzt aber über ein Projekt sprechen, das Sie 1987, also auch schon vor relativ langer Zeit, eben an der Helmholtz-Schule begonnen haben und bis heute fortführen. Das ist das Schülertheater Touch, das Sie damals gegründet haben. Das Touch, das aus der Theater AG Helmholtz-Schule hervorgegangen ist. Touch ist die Abkürzung von Theater AG Helmholtz-Schule.
Angefangen habe ich diese Theaterarbeit, so wie Sie sagten, Mitte der 80er Jahre. Und das am Ende der 80er Jahre. Das war sozusagen eine Zeit, eine pleierne Zeit, was die Bildungsdebatte angeht. In diesen Jahren, nach diesen euphorischen 60er Jahren, hat sich, also wenn man zurückdenkt, kein Mensch für Bildungspolitik interessiert. Das war einfach ganz weit weg von der politischen Agenda. Und entsprechend habe ich erlebt, die Situation an der Schule ist ein bisschen leblos, dass sich keiner mehr interessierte für diese Arbeit, weil man dachte, mein Gott, Schule, das ist da, Lehrer organisieren die Zukunft und keiner interessiert das. Und das bedeutete ja auch, es wurden keine Lehrer eingestellt. Und ich habe mich eigentlich nach dann fast 20 Jahren Arbeit an der Schule, obwohl ich da ja in den Instituten auch andere Dinge gemacht habe, geärgert und auch an mir selber gespürt, dass diese Arbeit, man braucht da so ein bisschen Euphorie für, um das jeden Tag zu machen, um Spaß dran zu haben. Außerdem haben die exakten Wissenschaften, also Mathe, Biologie und so weiter, immer mehr Überhand gewonnen, auch in den Köpfen der Schüler, weil wenn ich Deutsch Leistungskurs hatte, da muss man einfach Bücher lesen. Und wenn ich dann hörte, ja, aber ich musste jetzt noch, ich konnte es nicht lesen, ich habe noch 10 Seiten Bio lernen müssen oder ich musste Physik für die Physikklausur lernen, dann habe ich mich einfach geärgert und dachte, ich muss da mal was finden, was sozusagen auch einen anderen Lernbegriff sinnlich wahrnehmbar macht. Und dann hat die Helmholtz-Schule, hatte 75-jähriges Jubiläum und ich habe mich so umgehört und habe festgestellt, wie merkwürdig kein Mensch weiß, wer Helmholtz ist. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist eine gute Gelegenheit. Ich mache da jetzt mal eine Helmholtz-Revue draus, weil ich parallel zu meiner Schule gearbeitet hatte hier im Gallus-Zentrum. Da gab es einen Freund von mir, der machte dort eine Theatergruppe mit den Kindern der ersten italienischen Zuwanderung, die aus Sizilien kamen.
Und das war Brian Michaels.
Das war Brian Michaels.
Und die Gruppe hieß die Maccab. Die waren sehr erfolgreich.
Genau.
Ja.
Und mit denen, da habe ich mitgearbeitet und habe einfach gesehen, wie man sozusagen solches Lernen auch im Theater umsetzen kann. Jetzt nicht so literarisches Theater, wo man den Schiller runterhaspelt, sondern wo man mit dem Material, das die Kinder in sich haben, arbeitet. Und ja, so habe ich da angefangen mit der Helmholtz-Revue. Das war sehr lustig. Das war ganz erfolgreich. Und dann dachte ich eigentlich, es hat sich. Und dann habe ich festgestellt, dass die da mitgemacht haben, dass es da einen unheimlichen Zulauf gab. Und die wollten nicht mehr aufhören. Und ich hatte da nicht das Herz zu sagen, ich mache das nicht mehr. Dann hat mich das selber so immer wieder überrascht, was da für Potenziale brach liegen, ja, die überhaupt nicht abgerufen werden in der Schule. Und gleichzeitig habe ich gemerkt an mir, dass mir das auch für meine Arbeit als Lehrerin unheimlich gut tat, weil ich mich da verändern musste. Ich kann nicht den Kindern und Jugendlichen abverlangen, dass sie sich nähern Erfahrungen oder Verhaltensweisen, die so ein bisschen über ihre Alltagserfahrung rausgehen und selber verharren in dieser Rolle. Von daher habe ich das einfach immer weitergebracht.
Die Jugendlichen, die heute in ihrer Gruppe spielen, kommen die denn nach wie vor von der Helmholtz-Schule?
Nee, jetzt ist das sozusagen ein offenes Angebot. Also die kommen eigentlich aus ganz unterschiedlichen Schulen. Also
schicken die Kollegen, Kolleginnen?
Also ich mache da kein Casting oder sowas, sondern mittlerweile haben wir so einen Ruf, dass die Jugendlichen untereinander sagen, bringen welche mit, es kommen immer neue.
Welche Altersgruppen sind das denn?
Also wenn wir ganz radikal sind, können wir sagen von 3 bis 20. Mittlerweile spielen die Töchterchen des Direktors vom Gallus-Theater spielt mit.
Dort treten sie auf, ja. Und proben auch.
Und
ja,
wir proben dort auch, genau. Sie sind aber mal zwischen 15 und 18, 19, so in dem Dreh. Es ist ja einfach auch eine Frage, weil wir abends proben, dass das für Jüngere schwierig ist.
Und was für Kinder oder was für Jugendliche sind das? Aus welchen Familien kommen die?
Ach, das sind natürlich überwiegend Gymnasialkinder, aber natürlich ganz bunt, weil wir in Frankfurt, also in jeder Schule sind jetzt mittlerweile 40, 50, 60% Kinder mit Migrationshintergrund. Also wir sind so bunt, wie Frankfurt bunt ist.
Sie spielen da ja schon auch mal so Klassiker wie Emilia Galotti, Lessing oder das Kätchen von Heilbronn. Das ist ja dann auch schon 200 Jahre alt, dieses Stück. Also Kätchen von Heilbronn hieß bei Ihnen Looking for Kätchen. Das heißt, Sie haben es irgendwie modernisiert. Es dürfte doch für die Kinder nicht so ganz einfach sein, der Umgang mit der Hochsprache und ja, mit dem hohen Ton.
Also man kann Zeitgenossenschaft und nur verstehen vor dem Hintergrund der Tradition. Kein Mensch weiß, was modern ist, wenn man nicht weiß, wovon sich's absetzt. Und deswegen war mir es immer wichtig, dass sie zumindestens, dass man ihnen das Angebot macht, was es sozusagen an schönen und interessanten literarischen Texten in der Vergangenheit gibt. Und dann fand ich den Prozess immer hochinteressant, wie junge Leute auf diese Texte schauen. So kommen dann eben Interpretationen zustande, die natürlich den Text so nehmen, wie er ist, aber der verändert sich natürlich in der Rezeption der jungen Spielerinnen und Spieler oder Leserinnen und Leser. Und dadurch ist das nicht eine Form der Modernisierung, sondern sagen wir mal so eine Form der Aneignung. Das läuft einfach durch deren Erfahrung durch und ist immer hochinteressant, was dann auf der Strecke bleibt, weil da einfach zu viel Staub drauf ist. Und was sozusagen als Kern dieser Geschichte, dieser Figuren, dieser Beziehungen nach wie vor spannend und interessant ist. Und das spielen wir dann.
Ist wieder Zeit für Musik, Katrin von Plotnitz. Ja. Ihr zweites Musikstück, das wir jetzt hören, das Sie mitgebracht haben, das ist von Laurie Anderson.
Ja, es ist von Laurie Anderson, also eine zeitgenössische amerikanische Künstlerin, Musikerin, Schriftstellerin. Und diese Musik haben wir benutzt als Schluss von unserer Inszenierung von Emilia Galotti oder Wie geht der aufrechte Gang? Weil wir hatten das Stück so verstanden, dass an dem Schicksal dieser Emilia, also ein bürgerliches Mädchen, verführt von einem Prinzen, um dieser Verführung zu entgehen, lässt der Lessing sie eben am Ende sterben. Und die Idee war, über diesen Tod löst er im Publikum so einen Erkenntnisprozess aus, der sagt, ihr müsst eure Kinder instand setzen, dass sie sich wehren können gegen Irrationalitäten, gegen Verführung. Also eben, ihr müsst sie aufklären, also im besten Kantschen Sinne. Und dieses Lied von Laurie Anderson thematisiert eigentlich das, was wir an dem Stück entdeckt haben, diese Euphorie, dieser Optimismus, dass am Ende sozusagen einer weltgeschichtlichen Entwicklung der aufgeklärte, glückliche Mensch steht, der nur gemäß der Vernunft handelt, dass das angesichts dessen, was wir alle erfahren haben, spätestens im Zweiten Weltkrieg, dass sich das noch nicht realisiert ist. Das Projekt Aufklärung ist noch nicht realisiert. Und sie beschwört in diesem Lied Progress den Pessimismus. Und das war das Ende von unserer Inszenierung, weil wir gesagt haben, wir können dem Lessing da nicht folgen. Und das ist dieses Lied.
Progress von Laurie Anderson.
Hansel and Gretel are alive and well, and this storm, this storm is called progress.
Heute bei Doppelkopf auf HR2 Kultur, Katrin von Plotnitz. Gastgeberin ist Michaela Wunderle. Wir haben uns über ihre Tätigkeit als ehrenamtliche Frankfurter Stadträtin und über ihre Theaterarbeit mit Jugendlichen unterhalten, Katrin von Plotnitz. Und jetzt sprechen wir über ihr drittes Engagement, ja, ihre dritte Liebe sozusagen. Die gilt Ludwig Meidner, einem der bedeutendsten und bekanntesten expressionistischen Maler, bekannt vor dem Dritten Reich. Denn Meidner musste 1939 nach England emigrieren und war, als er dann 1953 nach Deutschland zurückkam, in Vergessenheit geraten. Er lebte zunächst im jüdischen Altersheim in Frankfurt, bis ihm die Frankfurter Galeristin Hanna Becker vom Rath ein Atelier im Hofheim besorgte. Ein Atelier, also nichts Besonderes, glaube ich, eine Werkstatt war das. Und sie, Katrin von Plotnitz, waren 16 Jahre alt, eine Schülerin noch, als sie Meidner kennenlernten. Wie kam das?
Ja, ich lebte damals in Hofheim im Taunus und war da etwas unglücklich, jetzt aber mal als Teenager darüber, weil natürlich Hofheim war nicht der Nabel der Welt. Mich zog es dann immer nach Frankfurt, damals ja ein Jatzkeller und was weiß ich. Ich musste da aber immer mit dem letzten Zug, das vergesse ich nie, der ging um 22.42 Uhr wieder nach Hofheim fahren. Und manchmal war ich da irgendwie noch nicht ausgelastet. Also irgendwie wollte ich da noch nicht nach Hause. Und dann gab es eben in Hofheim auch einen Jatzkeller, der sozusagen Second Best war. Und dann bin ich öfter vom Bahnhof damals einfach noch manchmal im Jatzkeller Hofheim gucken gegangen. Und eines Tages kam ich dorthin und da war irgendwie eine größere Festivität und setzte mich irgendwie an einen Tisch und da wurde ich dann eben angesprochen von einem älteren Männlein und
damals 75, glaube ich.
Genau, ja. Und der unterstellte sich raus, das war Ludwig Meidner, saß dann mit der Frau Hanna Becker vom Rath und noch vielen anderen und er feierte da seinen 75. Geburtstag und sagte mir im Laufe dieses Abends, ja, also er sei Kunstmaler und würde mich gerne malen und ich solle doch mal in sein Atelier kommen und das fand ich total aufregend.
Sie haben die Einladung also angenommen und worauf waren Sie denn da neugierig?
Die Aussicht, dass ich da, also ein Maleratelier musste was Aufregendes sein. Das war irgendwie, ich hatte keine Vorstellung genau. Ich war auch ein bisschen aufgeregt, aber das war so ein komisches Gefühl, ich musste da irgendwie hin. Das hat mich einfach sehr interessiert. Und da bin ich auch heute noch irgendwie ganz stolz drauf, dass ich da irgendwie ganz diffus wusste, das ist irgendwie was Besonderes, das ist was Tolles. Und ich weiß nur von meiner Mama, die sagte dann, ich bin dann einfach jeden Abend dahin gegangen. Sie sagte, da war nichts zu machen, du bist jeden Abend dahin. Ich habe das wieder ein bisschen vergessen.
Warum denn jeden Abend?
Weil das einfach jedes einfach so spannend und aufregend war. Und ich da so gut behandelt wurde. Ich wurde da irgendwie als Erwachsene behandelt. Und ich glaube, es ist mir da so passiert, das Beste, was einem da so mit 15, 16 passieren kann, dass man einfach so akzeptiert wurde, wie ich war, beziehungsweise als was ganz Tolles. Ich kam dahin und wurde gezeichnet oder es wurden Ölbilder von mir gemacht.
Das heißt, Sie haben diese Porträts und diese Zeichnungen von Ihnen, die haben Sie heute noch?
Die habe ich heute, weil ich dann, also er hatte mir dann nicht ausgehändigt, das nicht. Außer einmal hat er mir eine Zeichnung zu meinem Geburtstag geschenkt. Ansonsten habe ich dann, also nachdem er gestorben war und das Vermächtnis und der Nachlass in Darmstadt war, dann habe ich immer, wenn ich irgendwie während des Studiums oder so ein bisschen Geld verdient hat, habe ich einfach diese Zeichnungen und Ölbilder aus dem Nachlass gekauft, weil ich dachte, für wen ist das denn? Wer interessiert sich für sowas? Und für mich war das halt irgendwie eine wichtige biografische Phase. Und deswegen habe ich jetzt die ganzen Bilder, also ja fast alle, die er da angefertigt hat, halt zu Hause.
Sie sind da also in eine ganz andere Welt gekommen, wenn ich Sie recht verstanden habe. Was haben Sie denn dort gelernt?
Was habe ich dort gelernt? Also ich habe, also erstmal habe ich gelernt ungeheuerlich viel über Kunstgeschichte, über Literatur. Der Ludwig Meidner war ein hochgebildeter Mensch.
Er hat auch selbst geschrieben.
Er war ja so eine klassische Doppelbegabung. Er hat auch wunderbare Bezüge hergestellt, hat mir einfach Texte vorgestellt und sagte und fragte, was ich davon hielte, oder hat Bilder mir gezeigt, die er gemalt hat von früher. Er schleppte ja seine ganze, für die ganze Emigration schleppte er seine Werke mit, hat mir die gezeigt, fragte immer, was ich dazu meine. Also ich habe einfach gelernt, Kunst kennenlernen, Kunst schauen, Kunst verstehen, Literatur kennenlernen und verstehen und drüber sprechen und genießen. Und dann natürlich, das ist natürlich auch eine ganz, ganz elementare Erfahrung gewesen. Das war, wie gesagt, 61, 62, also recht kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat nur sehr diffus und das kann man sich jetzt gar nicht mehr so vorstellen, aber nicht sehr profund war man über informiert als Jugendliche über die Judenverfolgung und überhaupt die Situation der Juden. Ich hatte keine Ahnung, was sind eigentlich Juden, was ist das eigentlich? Und ich habe natürlich durch die Begegnung mit dem Ludwig Meidner, der ein sehr frommer Jude war, aber eben auch auf eine ganz wunderbare und für mich ganz wertvolle Weise erlebt, was jüdische Religion, was jüdisch sein, was das eigentlich ist. Er hat gesagt, du kannst also immer kommen, nur nicht am Freitag, weil ab 6 Uhr ist da Sabbat. Das habe ich natürlich öfter mal vergessen. Und da hat er mich nicht weggeschickt, aber er hat dann eben sein Beten und sein Sabbat weitergefeiert, sodass ich da ganz nah an so einer, ja, an so einer Erfahrung war, was jüdische Religion heißt und jüdische Religiosität. Er hat mir Kabbala erklärt. Also ich habe da einfach Dinge erfahren, von denen ich nichts wusste. Das war natürlich eine ganz besondere Lernerfahrung, muss man sagen.
Die Nazis hatten ja 1933 ein Mal- und Ausstellungsverbot über Meidner verhängt. Eins seiner Selbstporträts wurde damals in der berüchtigten Ausstellung Entartete Kunst in München gezeigt. Und als er dann nach dem Krieg nach Deutschland zurückkam, da konnte er nie mehr an den alten Ruhm anknüpfen. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, er geriet in Vergessenheit. Sie, Katrin von Plotnitz, Sie haben dann, das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, Sie haben 1990 aus Verzweiflung über die Missachtung Meidners die Ludwig-Meidner-Gesellschaft gegründet. Und diese Gesellschaft, die hat inzwischen 60 Mitglieder ungefähr. Sie sind die erste Vorsitzende. Was haben Sie denn erreichen können bisher?
Ja, zunächst ging es uns darum, dass man sozusagen immer wieder neu die Wahrnehmung und von Ludwig Meidner organisiert. Dazu haben wir 1991 in Hofheim eine große Ausstellung organisiert, seiner Grafik. Das war die erste große Tat, die wir hatten, parallel zu der Retrospektive in Darmstadt. Das war also einmal diese Grafikausstellung. Dann haben wir eben eine Ausstellung organisiert, wo wir die ganzen Personen, die der Ludwig Meidner während seines Aufenthalts in Marxheim, das war ja ein ganz ländlicher...
Marxheim bei Hofheim,
so ein Stadtteil von Hofheim. Er hat eigentlich jeden, der ihm vor die Flinte auf gut Deutsch kam, gezeichnet. Und er hat leider versäumt, obwohl er immer gesagt, er macht das, aber er hat es nicht getan. Er hat nie sozusagen irgendwo notiert, wer das ist. Wir haben dann einfach organisiert, dass wir die Menschen, die wir identifizieren konnten, da haben wir eine sehr schöne Ausstellung gemacht über diese Zeichnungen, weil das Spätwerk natürlich bis heute nicht besonders wertgeschätzt wird, obwohl ihm das natürlich seinerzeit am allerwichtigsten war. Dann haben wir eine Ausstellung organisiert zum Thema Straßencafés und wir haben eine Ausstellung in Breslau organisiert, also seine Geburtsstadt, das war sehr spannend. Daneben haben wir dafür gesorgt, das war sehr dramatisch, nach dem Tod der Witwe von Ludwig Meidner, die in England verblieben war, war der Erbe des ganzen Nachlasses sein Sohn David Meidner, der seit seinem 15. Lebensjahr in einem Kibbutz in Israel lebt. Und im religiösen Kibbutz, das hieß, der Nachlass, also die Erben waren dieses Kibbutz. Und nach dem Tod der Else Meidner kam der Rechtsanwalt dieses Kibbutz und wollte eigentlich den ganzen Nachlass, der in Darmstadt lagerte, nach Israel holen. Und wir haben damals gesagt, also wenn das passiert, wird dann ein zweites Mal vergessen, weil dort interessiert sich sowieso niemand für diese deutschen jüdischen Künstler. Und mit Hilfe des leider verstorbenen damaligen Direktors des Jüdischen Museums, Herr Dr. Heuberger, es ist uns gelungen, diesen Rechtsanwalt umzustimmen, der irgendwie voller Ressentiments eigentlich war gegen Deutschland, dass das Jüdische Museum Frankfurt den Nachlass von Ludwig Meidner, den malerischen Nachlass, gekauft hat und dort das Ludwig-Meidner-Archiv gegründet hat. Der schriftstellerische Nachlass ist noch im Hessischen Archiv in Darmstadt. Und dann ist uns auch noch gelungen, wo wir ganz stolz drauf sind, die, wie gesagt, Else Meidner, auch eine ganz begabte Malerin, die 1987 in England gestorben ist. Sie lebte damals in einem Altersheim. Und schon zum Nachlass, zu dieser großen Retrospektive 1991 in Darmstadt, sollten auch Bilder von Else Meidner ausgestellt werden. Man machte sich auf die Suche nach England, um die Bilder zu holen. Und die Bilder waren nicht auffindbar, die waren verschollen. Bis dann man mit fast detektivischer Recherche man rausgefunden hat, in den Unterlagen, die sich fanden in dem Altersheim, gab es in den Bankauszügen einen immer wiederkehrenden Überweisungsbetrag. Dem ist mal nachgegangen, die Bank hat das aufgedeckt und es zeigt sich, da waren in einem Lagerhaus die Bilder eingelagert, weil die Else Meidner seit den 60er Jahren ganz schlimme Gicht hatte und sozusagen nicht mehr arbeiten konnte. Und diese Bilder waren nun auch in dem Kibbutz Schlichot. Es ging jetzt darum, dass man auch diese Bilder wieder zurückkam. Und da ist uns dann auch mit viel Glück gelungen, dass wir diese Bilder auch erwerben konnten für das Jüdische Museum in Frankfurt, sodass jetzt die Bilder von Else und Ludwig Meidner wieder beieinander sind. Und wir haben auch daraus Ausstellungen konzipiert, weil eben so viel da noch zu entdecken ist von dem Ludwig Meidner. Lagern in Darmstadt, in dem Archiv lagerten ganz viele unveröffentlichte Kolumnen. Er hat regelmäßig für die Berliner Zeitung geschrieben. Ja. Und da haben wir ein Buch rausgegeben.
Die Feuilletons.
Ja, die Feuilletons.
Bei Schöffling, genau. Sind die
bei
erschienen.
Schöffling. Also Verteidigung des Rollmops. So.
Ich habe es mir mal angeguckt, Das ist sehr amüsant. Immer ein bisschen traurig, aber auch. Ja, weil die wohl entstanden sind, diese Texte auch immer in Momenten der künstlerischen Stagnation, Weil er nicht malen konnte.
Genau.
Ja. Katrin von Plotnitz, ich nehme an, Sie wünschen sich auch eine große Ausstellung jetzt noch für Ludwig Meidner, so ähnlich wie die von Kirchner im Städel 2010.
Es ist merkwürdig, dass sich das wiederholt. Also jetzt in diesem erfreulichen Aufwertung der ganzen Expressionismus-Thematik, ist es halt wieder passiert, dass der Ludwig Meichner da immer nur unter ferner Liefen auftauchte und nicht sozusagen ganz zentral ihm eine Ausstellung gewidmet wurde. Das schmerzt, aber es gibt noch eine ganz wichtige Sache, die müssen wir irgendwie noch realisieren. Da arbeiten wir hin. Wir haben einerseits das Werkverzeichnis, das ist jetzt in Arbeit. Dank einer großzügigen Mäzenin können wir das realisieren, da sind wir in Arbeit. Aber als Ausstellung steht einfach an, es gibt ein ganzes Konvolut von Arbeiten von Ludwig Meichner aus dem englischen Exil. Die sind noch nie gezeigt worden, diese Bilder, die sind hochinteressant und wir möchten unbedingt, dass wir als nächstes Ausstellungsprojekt diese Bilder einfach zeigen, weil das ganz aufregend ist.
Ja, dann hoffe ich, dass es Ihnen gelingt und bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, Katrin von Plotnitz, dass Sie bei uns heute im Studio waren. Als Gastgeberin verabschiedet sich Michaela Wunderle und das letzte Wort geht an Sie, Katrin von Plotnitz. Die Musik, die Sie mitgebracht haben, heißt?
Ja, die heißt Crystallized, ist von einer Gruppe, die nennt sich The XX, sind ganz junge englische Musiker und die haben wir entdeckt und sozusagen als eine zeitgenössische Thematisierung des Käthchen von Heilbronn-Themas, so wie wir es verstanden haben, die Unfähigkeit, also Hingabe und Liebe sozusagen zu leben. In Nutze schien uns das die Geschichte vom Käthchen von Heilbronn.
Also es ist auch eine Musik, die Sie bei Ihrer Theaterarbeit verwendet haben.
Genau.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.